Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit 10 Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen zur letzten Folge der dritten Staffel des Podcasts des Austrian Health Forums. Diesmal haben wir nach Zukunft statt Krise gefragt und 10 spannende Interviews geführt. Ja, heute versuchen Sophia und ich die Quintessenz all dieser Gespräche zusammenzufassen und einen gemeinsamen roten Faden zu finden.
Ja, erstaunlicherweise hat sich dieser rote Faden gar nicht so schwierig finden lassen, obwohl wir gerade in dieser Staffel sehr unterschiedliche Gesprächspartner hatten, also mit sehr unterschiedlichen Funktionen und Erfahrungen. Es hat sich dennoch ein sehr klares Bild von einer wünschenswerten Zukunft gezeigt, beziehungsweise auch haben sich sehr ähnliche Themen und Lösungsansätze sogar herauskristallisiert.
Ja, ein großes Wollknäuel, von dem fast all unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner einen roten Faden abgespult haben, sind die Lieferengpässe, die natürlich in diesem ersten Winter nach den langen Lockdowns ein großes Thema waren und sind. Dazu haben wir immer wieder nach konkreten Vorschlägen und Best-Practice-Modellen gefragt und einige interessante Ideen bekommen. So unter anderem von Standortanwalt Alexander Biach, der die Notwendigkeit von transparenten Preisbildungsmechanismen herausstreicht und die Produktionsstätten in Europa, vor allem in Österreich, stärken möchte.
Was mir vorschweben würde im Medizinbereich, ist eine Art Airbus-europäische Modell, wo wir einfach aufteilen, damals wie beim Flugzeug Airbus, der eine das Triebwerk, der andere die Flügel, all das aufgeteilt quer durch Europa produziert. Und dann war es konkurrenzfähig. Und das müsste auch möglich sein, dass man das mit unterschiedlichsten Stärken und auch Schwächen ganz einfach gebündelt schafft, diverse Produktionen wiederum nach Europa zu bekommen.
Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Musch-Edelmeier plädiert für größere Flexibilität und Rohstofflager.
Maximale Flexibilisierung im Umgang mit Austausch. Zweitens, ich brauche meiner Meinung nach Flexibilisierung auch in der Zulassung von ausländischen Produkten. Ja, da brauche ich Geschwindigkeit. Drittens, bevor ich mich unterhalte über Arzneimittelbevorratungen und da die Kompetenzen und die Bezahlung und Honorierung diskutiere und auch das Match zwischen Hersteller und Großhandel zum Beispiel noch einmal ins Spiel bringe, könnte mir vorstellen, dass man mit Rohstofflagern oder Rohstoffreserven das von der Haltbarkeit gut flex, die kann ich ziehen, die Karten, wo ich sie brauche. Und wir gehen in magistrale Produktion, so wie wir es in der Pandemie auch gemacht haben.
Der neue Chef der AGES Medizinmarktaufsicht, Dr. Günther Wachsenecker, erwähnt die Möglichkeit, zum Beispiel durch eine Priorisierung von Änderungsanträgen und Zulassungsverfahren kritischer Produkte auf Engpässe schneller zu reagieren, setzt aber vor allem auf guten Informationsfluss und die exzellenten Kontakte, die die AGES im europäischen Netzwerk hat.
Es wurde auf Geheiß oder auf Ambitionen meiner Vorgängerin schon 2018 die Taskforce Lieferengpässe unter Vorsitzführung der Geschäftsleitung der Medizinmarktaufsicht eingeführt, um die verschiedenen Stakeholder einmal zusammenzubringen. Ich glaube, dieser Austausch ist enorm wichtig und genau dieser Kommunikationsfluss und der Informationsaustausch ist noch immer der Schlüssel dazu, dass wir einen Großteil unserer Lieferengpässe gar nicht wahr werden lassen. Eine Technopolis Studie vor Jahren hat gezeigt, dass 80% der Lieferengpässe durch entsprechende Maßnahmen ausgleichbar sind, weil sie nur regional eingeschränkt sind und nur regional auftreten. Und das ist natürlich eine dieser Möglichkeiten, die wir haben und an denen wir arbeiten können. Wir können allerdings nicht in den Rohstoffmangel intervenieren. Wir haben keine Möglichkeiten, Wirkstoffe herzuzaubern. Also man muss hier schon auch realistisch sein und hier realisierbare Maßnahmen ansetzen.
Selbstverständlich spielt in einem zukunftsfähigen Gesundheitssystem sinnvoll eingesetzte Technologie eine wesentliche Rolle, und zwar nicht nur in diagnostischen und therapeutischen Bereichen, sondern auch zum Beispiel, um die Patientensicherheit zu erhöhen, in der Pharmakovigilanz oder auch in der Forschung. Und in unseren Gesprächen sind hier zwei Themen ganz besonders hervorgetreten. Das eine war die Nutzung von Gesundheitsdaten auch für sekundäre Zwecke. Und das andere war das der digitalen Gesundheitsanwendungen oder DIGAs. Für Alexander Biach heißt Daten teilen Menschen heilen, weil durch die Verknüpfung verschiedener Daten erst Muster sichtbar werden, die dann verwendet werden können. Professor Tanja Stamm und Dr. Johannes Pleiner-Duxneuner beschreiben konkret, wie diese Verknüpfung für die personalisierte oder die Präzisionsmedizin genutzt werden kann.
Ja, ich glaube, ganz zentral ist der Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Also ich glaube, das ist das, was uns im Gesundheitssystem alle verbindet. Das Ziel ist letztlich, bessere Outcomes, bessere Ergebnisse für die Patientinnen zu erreichen. Und ich glaube, dazu ein Mittel zum Zweck ist letztlich die Nutzung der Gesundheitsdaten, weil man natürlich, speziell wenn man personalisierte Medizin betreiben möchte und man möchte eine bestimmte Behandlung auf eine Gruppe von Patientinnen, ideal wäre es natürlich, und zum Teil wird ja auch schon in diese Richtung geforscht, dass man es wirklich auf die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten zuschneidet, ja, wie sozusagen ein maßgeschneidertes Kleidungsstück. Und dazu brauchen wir entsprechende Daten, damit wir auch zum Beispiel Algorithmen entwickeln können und von vornherein zum Beispiel sagen können, dass bestimmte Behandlungsmethoden wahrscheinlich eine sehr hohe Chance haben, hier bei dieser speziellen Diagnose oder bei diesem speziellen Patienten oder der Patientin eine gute Wirkung zeigen werden. Und dafür braucht man eben Gesundheitsdaten, um das überhaupt entwickeln zu können. Ja, und da geht es nicht nur um Daten, die aus Studien kommen, sondern speziell auch um Daten, die im Gesundheitssystem anfallen, also sogenannten Real-World-Data.
Und ich glaube, diese Datennutzung und Digitalisierung, ich glaube, das wird sogar ein bisschen früher ansetzen. Das geht wirklich von der Prävention von Erkrankungen hin zur frühen Diagnostik bis hin zur Diagnostik, einer wirklich gezielten Diagnostik für die Krankheit des Patienten, bis hin zur Therapieüberwachung. Vielleicht dann sogar auch eine Therapieadaptierung durch digitale Lösungen und Gesundheitsdaten.
Was braucht es auf dem Weg in eine Zukunft, in der Daten helfen, Menschen zu heilen? Natürlich einmal die Gesetze, die das möglich machen, die gibt es bereits. Die entsprechenden Verordnungen, die das für den Gesundheitsbereich konkretisieren, da ist noch einiges zu tun. Und wie uns Professor Tanja Stamm erklärt, standardisierte Behandlungspfade, ein achtsamer Umgang mit dem Datenschutz und die richtigen Voraussetzungen, da sind wir in Österreich mit vielen Pilotprojekten und vor allem unserer ELGA-Infrastruktur schon sehr gut aufgestellt.
DIGAS, wie gesagt, sind ein weiterer Baustein in einem zukünftigen Gesundheitssystem. Dabei waren sich eigentlich alle einig, auch dass ein sogenanntes Vertrauenssiegel ein wertvoller Schritt zwischen CE-Kennzeichnung und Erstattung wäre. Dazu Dr. Wachsenecker.
Bezüglich DIGAS ist natürlich auch die Route vorgegeben, dass es hier erstattungsfähige Produkte dann am Ende des Tages auch am österreichischen Markt geben soll. Und auch hier möchte ich wieder ganz klar abtrennen, Erstattung ist nicht unsere Baustelle. Was wir aber zusätzlich zu den benannten Stellen liefern können und wo es natürlich Überlegungen gibt, sind in dem Bereich der Vertrauenssiegel, die zusätzlich zu den CE-Kennzeichnungen ein gutes Konzept sind, um hier auch die Interoperabilität, um die Datensicherheit, die korrekt angewendeten Aspekte des Datenschutzes wahrnehmen zu können. Also hier gibt es durchaus ein Feld, wo ich mir Aktivitäten vorstellen kann.
Unterschiede gab es allerdings beim Zugang zur Erstattung, wo Alexander Birch etwa einen einheitlichen Erstattungsprozess für alle vier Produktgruppen, Arzneimittel, In-vitro-Diagnostika, Medizinprodukte und eben auch DIGAS vorschlug, Dr. Johannes Pleiner-Duxneuner hingegen einen individuellen Prozess.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann diese digitalen Gesundheitsanwendungen nicht mit Medikamenten vergleichen, weil hier wirklich eben andere Produktzyklen stattfinden. Bei einem Medikament habe ich 10 Jahre Entwicklungszeit mit den ganzen klinischen Studien zum Beispiel. Bei einem App ändert sich ein Algorithmus, eine neue Version alle 6 Monate möglicherweise. Ja. Also das heißt, ich muss hier viel schneller, und das würde natürlich auch eine potenzielle Erstattung betreffen.
Wir haben in letzter Zeit oft verzweifelte Hilferufe aus verschiedenen Gesundheitssektoren gehört, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen und dringend gesucht werden. Unsere Gesprächspartner haben uns bestätigt, dass der Arbeitsmarkt im Moment einer der größten Reformtreiber im System ist, weil es ohne Reformen einfach nicht mehr möglich ist, die dringend benötigten Arbeitskräfte zu finden. Und das wurde uns bestätigt von der Präsidentin der Apothekerkammer, von den Medizinern, mit denen wir gesprochen haben, aus den Pflegeberufen. Überall zeigt sich dasselbe Bild, und daher haben wir natürlich gefragt, warum ist es denn so schwierig? Warum verlassen so viele Menschen den Gesundheitsbereich?
Und wir haben auch einige schöne Antworten gefunden. Zum Beispiel haben wir erfahren, dass Menschen, die in die Gesundheitsberufe gehen, grundsätzlich überdurchschnittlich empathiebegabt sind. Es braucht dann aber ein System, in dem diese Empathie genutzt und unterstützt wird und nicht ausgenutzt wird. etwa indem man entsprechende Angebote in der Ausbildung, in der Fortbildung und dann auch in der Praxis schafft. Dr. Brigitte Ettel dazu.
Das sogenannte Peerwesen, dass man gleichrangige Persönlichkeiten wirklich ansprechen kann, die sind gut ausgebildet. Und ich habe die Freude gehabt, dass ich das in der Klinik Hitzing einführe. Das war im deutschsprachigen Raum eins der ersten Projekte, wo wir das als kollegiale Hilfe genannt haben. Also kollegiale Hilfe, das heißt, wenn was passiert, dass es eine Telefonnummer gibt im Nachtdienst, weil diese Dinge sind nicht von 8 bis 16 Uhr, sondern 24 Uhr am Freitag in der Nacht oder auch am Sonntag, dass man sich an jemand hinwenden kann. Und das funktioniert sehr gut. Das heute gibt es in anderen Organisationen unter dem Titel Peers, also Betreuung, ein Ansprechpartner. Und das ist extrem wichtig.
Dementsprechend groß ist auch der Wunsch nach einer sinnstiftenden Arbeit. Die Obfrau des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands, Elisabeth Potzmann, beschreibt das so.
Also was wir schon jetzt ganz klar sehen in den Generationen, die wir jetzt ausbilden, sind im Grunde zwei große Faktoren, die vorangegangenen Generationen unterscheiden. Und das ist der eine Faktor, dass sie eine sinnstiftende Arbeit tatsächlich wieder suchen. Das ist auch der Grund, warum sie gerne auch in die Pflege kommen. Wir haben bei den BewerberInnenzahlen gar nicht so schlechte Zahlen. Wir decken dieses Feld durchaus ab. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sie zu etwas nicht mehr bereit sind, wozu vorangegangene Generationen, Babyboomer sowieso, Generation X und Y auch schon nicht mehr, aber die halt jetzt noch die große Gruppe sind, schon immer mitgebracht haben. Und zwar ist das dieses Erdulden und dieses Durchtragen und Aushalten. Dazu sind sie jetzt nicht mehr bereit. Und ich will das gar nicht negativ sehen. Ich sehe das als großen Motor in Richtung Veränderung.
Und für Professor Hengstschläger ist diese Möglichkeit, sich als Individuum einzubringen, mitzugestalten, überhaupt die Voraussetzung dafür, dass es Lösungen für das österreichische Gesundheitssystem geben kann. Er fordert, dass Strukturen geschaffen werden, dass jede Idee in Österreich, egal von wem sie kommt, gehört wird, möglichst schnell getestet wird.
Ich glaube zum einen einmal, dass solche Systeme wie das Gesundheitssystem extrem davon abhängen, dass das Individuum als Akteur seine Bedeutung, ihre Bedeutung bekommt und auch wahrnehmen kann. Damit meine ich, dass solche Dinge multifaktoriell gesteuert sind, von vielen, vielen Aspekten abhängen, aber im Wesentlichen es eine kollektive Lösungsbegabung braucht, auf die man sich einigen muss. Das heißt, jeder Mensch muss eigentlich wissen, dass es hier einen Beitrag gibt, den man leisten kann. Und zwar, Sie haben angesprochen, als Patientin und Patient, da sind wir bei der Eigenverantwortung der Menschen, aber natürlich auch alle Menschen im Gesundheitswesen arbeiten, bis hin natürlich die Politik, die Entscheidungen fällt für die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens.
Er macht übrigens auch einen konkreten Vorschlag, wie man diese Offenheit für Ideen sofort in jeder Organisation umsetzen kann. Er nennt das 324, kann man im Podcast nachhören.
Sinnstiftende Arbeit bedeutet auch, dass man das, was man gelernt hat, eben auch wirklich in seinem Beruf anwenden darf. Egal auf welche Berufsgruppe man im österreichischen Gesundheitswesen blickt, das haben wir von allen gehört, diese Forderung, dass Leistung und Kompetenz gesehen wird und man in seinem eigenen Kompetenzbereich auch wirklich arbeiten, wirken und selbst entscheiden darf, ist überall unüberhörbar. Dafür braucht es aber natürlich dann auch strukturelle, rechtliche und finanzielle Anpassungen im System. Professor Rosenkranz drückt das so aus.
Eine Professionalisierung in der Ausbildung. Es braucht eine zentrale Prüfung für alle Studierenden, egal ob die Privatuni oder eine öffentliche Uni sind, damit wir ein gleiches Ausbildungssystem haben. Wir haben die Facharztprüfung. Das ist ein Riesenfortschritt in der Kompetenz der Leute. Wir brauchen aber ein regelmäßiges Update der Prüfung. Das heißt, eine Rezertifizierung alle 5 Jahre in deinem Bereich. Das muss aber auch honoriert werden, weil es ein extra Aufwand, das heißt berufsbegleitend. Über diese Dinge zerbricht man sich nicht den Kopf. Und das heißt, dass es kostet alles zu viel Geld. Wir haben so viel Geld in dem System schon verbrannt, sinnlos. Und bin nicht überzeugt, dass man den kommenden Medizinermangel mit mehr Ausbildungsplätzen kompensieren kann. Es muss nur die entsprechenden Anreize geben und es muss diese klaren Pfade geben, wie meine Berufsausbildung sein wird. Und wenn am Ende des Studiums, so wie bei den Technikern, die Krankenhausdirektoren schon dastehen und sagen, ich würde sie gerne zu mir holen, ich hätte gerne ein Interview, dann glaube ich, wären wir am richtigen Weg.
Und damit schließt sich der Kreis zu einem weiteren oder vielleicht dem großen Thema dieser Podcast-Staffel, die Strukturen im niedergelassenen Bereich, die anscheinend der Schlüssel zu vielen der angesprochenen Themen sind. Unsere Gesprächspartner haben durch die Bank eine Stärkung, auch eine Flexibilisierung des niedergelassenen Bereichs gefordert. Elisabeth Potzmann zum Beispiel von Arbeitskräfteperspektive.
Ich sehe ein großes Potenzial darin, also es wird unweigerlich dorthin gehen, also ich sehe gar keinen anderen Weg mehr, diese Bettenzahl zu reduzieren. Sie reduziert sich ja gerade, aber wie schon gesagt, nicht geplant und gesteuert, sondern halt irgendwie willkürlich. Und die dem Krankenhaus vor- und nachgelagerten System, das sind die Systeme, die wir ausbauen müssen. Und wir haben das Personal dazu. Und wir haben die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten wollen, weil dort viel mehr Möglichkeiten bestehen, attraktivere Arbeitszeiten anzubieten. Wenn wir dieses System ausbauen, dann löst sich vieles von alleine.
Ganz ähnlich beschreibt Dr. Brigitte Ettel, dass es eben nicht zu wenig Ärzte gibt, sondern dass es Asymmetrien gibt. Und man weiß, was es braucht, um Ärzte in weniger nachgefragte Bereiche zu bringen, zum Beispiel eben in der Allgemeinmedizin. Es braucht flexible Zusammenarbeitsformen, es braucht neue Zeitmodelle, es braucht die Möglichkeit, gemeinsam im Netzwerk zu arbeiten.
Viele Gesprächspartner haben außerdem aufgezeigt, dass der niedergelassene Bereich, vor allem die Primärversorgung, der Bereich ist, in dem Prävention und das Fördern von Gesundheitsbewusstsein, also eben diese Health Literacy, passieren kann, soll und muss. Die Vorstellung ist ein niederschwelliges, auch aufsuchendes Team von Gesundheitsberufen, das nicht nur die Krankheit, sondern auch das soziale Umfeld der Menschen kennt und den Versorgungsprozess koordiniert. Dazu Infektiologe Stefan Winkler.
Natürlich wird sich dann auch die Medizin ein bisschen aus dem Spital vielleicht, was ja eigentlich wünschenswert ist, eher in den niedergelassenen Bereich verlagern. Das heißt, dass die Menschen begleitet werden, eher so ein bisschen in Richtung Gesundheitsbetreuung und weniger, dass man immer auf irgendwelche grauslichen Erkrankungen reagieren muss. Was gleichzeitig auch bedeutet, dass es natürlich, wie ich sehr glaube, dass es viel, viel günstiger wird, auch insgesamt fürs Gesundheitssystem, also wenn man jetzt auf die wirtschaftlichen Faktoren deutet. Ja, also ich bin ganz überzeugt davon, dass alles, was man vorher machen kann, bevor jemand ins Spital kommt, dass das sehr, sehr viel Sinn macht. Ja. Und das ist in unserem Land, ist es wirklich noch eine Utopie.
Abgesehen von diesen systemischen Überlegungen hat uns Professor Winkler übrigens auch einige konkrete Vorschläge für ein Erwachsenenimpfprogramm am Beispiel von Herpes Zoster und anderen gezeigt und offengelegt, wie die Steigerung der Impfbereitschaft durch Berücksichtigung verhaltenspsychologischer Erkenntnisse möglich wäre.
Dr. Brigitte Ettel hat uns erstaunliche Zusammenhänge zwischen der Kontaktzeit, also zwischen der Zeit, die ein Mensch, der im Gesundheitswesen arbeitet, mit dem Patienten tatsächlich hat, und der Patientensicherheit aufgezeigt. Und auch da schließt sich sozusagen wieder der Kreis in die Primärversorgung, weil gerade für diese Tätigkeiten, die dort eben so wichtig sind, die Aufklärung, Schaffung von Gesundheitsbewusstsein, Präventionsmaßnahmen erklären, zum Beispiel eine Impfung, das braucht eben Zeit.
Ich glaube, Patientinnen und Patienten würden merken, dass sie mehr im Mittelpunkt stehen würden, dass das Gespräch wichtig ist, dass die Kontaktzeit wichtig ist. Das geht jetzt momentan ein bisschen unter, also es ist sehr wenig persönliche Kontaktzeit. Und die Grundlage ist ein Vertrauen und ein Vertrauen auch mit Kommunikation und Gespräch. Das wäre wahrscheinlich der deutlichste Unterschied. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl der Sicherheit, also dass sie in einem Milieu arbeiten, wo sie wissen, dass einerseits der Arbeitgeber für ihre Sicherheit als Mitarbeiter weitergibt, und diese Sicherheit wirkt sich natürlich dann in der Patientenbetreuung aus. Auch die freundliche Kommunikation, auch dass die Patienten und Patienten das Gefühl haben, sie sind willkommen.
Es zeigt sich also, dass alle unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner den mangelnden Fokus auf Prävention und Gesundheitsbewusstsein als wesentliches Problem und Kostentreiber und eine Stärkung der Primärversorgung umgekehrt als bedeutende Antwort auf die aktuellen Probleme im Gesundheitssystem setzen. ÖGK-Obmann Andreas Huss hat dementsprechend auch angekündigt, in seinen aktuellen Gesprächen zum Finanzausgleich eine bessere Finanzierung des niedergelassenen Bereichs, das Aufstocken der dort geplanten Stellen und mehr Fokus auf Prävention und Gesundheitsförderungsprogramme zu fordern.
Damit kommen wir zu den großen systemischen Visionen, die unsere Gesprächspartner in dieser Staffel formuliert haben. Darum ging es im Großen und Ganzen um vereinfachte Finanzierung, um Patientensteuerung und um gemeinsame Ziele.
ÖGK-Obmann Andreas Huss zur Finanzierung aus einer Hand.
Ich bin nach wie vor ein Fan der Finanzierung aus einer Hand, so wie wir das in Deutschland haben, wo die Sozialversicherung, die Krankenversicherung sowohl die niedergelassene Versorgung als auch die Spitalsversorgung aus einer Hand finanziert. Und aus dem Grund wäre es sinnvoll, dass man wirklich einmal einen großen Schritt macht und sagt, okay, die Sozialversicherung soll auch die Spitalsleistungen finanzieren, soll die Spitalsleistungen entsprechend einkaufen, so wie wir die Leistung im niedergelassenen Arztbereich auch einkaufen. Das funktioniert in Deutschland auch relativ gut. Und wir hätten dann diese Finanzierung, vor allen Dingen die Planung des gesamten Gesundheitssystems und die Steuerung in einer Hand. Und das würde mir relativ gut gefallen. Ist unrealistisch, weil die Länder das nicht wollen. Aus dem Grund habe ich einen Plan B. Und dieser Plan B schaut einmal so aus, dass wir jetzt im Finanzausgleich 5 Themen einbringen wollen als Sozialversicherung. Das erste ist, dass wir zumindest die spitalsambulante Versorgung, also den nicht stationären Bereich, als Sozialversicherung finanzieren. Ja, also das heißt, das ist jetzt auch in dieser Pauschale in den Spitälern mit abgedeckt und das wollen wir herauslösen. Dieses Geld wollen wir uns zurückhalten sozusagen, das wir da jetzt für die spitalsambulante Versorgung in die Spitäler bezahlen und wollen ambulante Leistungen, so wie im niedergelassenen Arztbereich, in Einzelleistungen einkaufen oder in Fallpauschalen einkaufen. Können damit selber steuern, was wollen wir im Spital, in der Spitalsambulanz anbieten und was soll draußen angeboten werden.
Ein weiteres Projekt der österreichischen Gesundheitskasse zur Vereinfachung und Vereinheitlichung ist der einheitliche Leistungskatalog, den uns ÖGK-Obmann Andreas Huss in Aussicht gestellt hat.
Also was wir heuer schaffen wollen, ist, dass wir den letzten Lückenschluss, und das ist der größte in der Leistungsvereinheitlichung, endlich zusammenbringen. Wir haben in den letzten beiden Jahren in der ÖGK, und da kann man durchaus ein bisschen stolz sein, in allen nichtärztlichen Gesundheitsberufen österreichweit einheitliche Leistungen zusammengebracht. So gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Vorarlberg und Niederösterreich oder Burgenland. Wir haben das auch bei den Heilbehelfen und Hilfsmitteln geschafft, wo wir das größte Problem noch haben, und das ist natürlich das dickste Brett, das wir zu bohren haben, ist der einheitliche ärztliche Leistungskatalog und der Gesamtvertrag, den wir mit der Ärztekammer zu verhandeln haben. Da hat die Ärztekammer dankenswerterweise schon einmal eine große Vorarbeit geleistet und einen Vorschlag für einen einheitlichen Leistungskatalog erarbeitet. Den haben wir jetzt analysiert. Wir sind jetzt aktuell mit der Ärztekammer in Verhandlungen über diesen einheitlichen Leistungskatalog. Wir haben gesehen, dass wir rund 20% der ärztlichen Leistungen nicht in ganz Österreich flächendeckend anbieten. Das muss sich ändern. Also das ist der erste Schritt. Da hoffe ich, dass wir jetzt im ersten Halbjahr wirklich fertig werden mit diesem einheitlichen Leistungskatalog. Da gibt es jetzt Arbeitsgruppen, die da schon arbeiten und so weiter. Aber was wir dann, nachdem wir den einheitlichen Leistungskatalog brauchen, das ist noch die einfachere Übung, ist, dass wir einen einheitlichen Gesamtvertrag haben, die die gesamte Honorierung dieses einheitlichen Leistungskataloges dann entsprechend abdeckt und wo man dann keine Unterschiede mehr haben oder die Ärzte in Burgenland sagen, ich verdiene um so viel schlechter wie die Ärzte in Wien, sondern wir möchten ein einheitliches Honorarsystem haben.
Zweites großes systemisches Thema, wie gesagt, die Patientensteuerung. Die haben eigentlich alle unsere Gesprächspartner eingefordert, so zum Beispiel auch Professor Alexander Rosenkranz.
Es ist nicht klar definiert, wie das System zugänglich ist. Das heißt, in den USA haben sie einen Hausarzt, in Italien haben sie einen Hausarzt. Dieser Hausarzt ist in Südtirol für 2500 Menschen zuständig. Weil das ist das Maximum an Scheinen, an Krankenscheinen, die er bekommt, und das Maximum an Patienten, die er bekommt. Wenn Sie Ihren Hausarzt wechseln wollen, weil Sie unzufrieden sind, dann müssen Sie sich zuerst einen Tag im Gemeindeamt anstellen. Das macht keiner. Also bleibt man bei einem Hausarzt. Und bei uns wird in dem System sehr viel Doktor-Shopping betrieben.
Interessant war hier, dass es anscheinend aber eben noch unterschiedliche Auffassungen gibt, wer denn nun wirklich die erste Ansprechperson für die Patienten sein sollte. Sicherlich die Primärversorger, aber auch zum Beispiel die diplomierte Pflege, die Apotheker. 1450 haben sich ins Spiel gebracht, zum Beispiel Apothekerkammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edelmeier.
Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig entlasten würde, mit telemedizinischen Plattformen zu kooperieren. Gibt es im Ausland, also dass praktisch Apotheken, die immer dienstbereit sind, die immer da sind, als kleines Beispiel, außerhalb der Ordinationszeiten allein. Eine telemedizinische Plattform in Österreich, wo Sie alle Apotheken einloggen können, wenn Sie noch eine Triagierung, wenn Sie noch betreute Erstmedikation geht, ne, die braucht medizinische Hilfe, Wochenenddienste, Nachtdienste, Feiertagsdienste. Ja. Ich logge mich ein in eine medizinische Plattform, Patient an meiner Seite, generiere medizinische Hilfe für diesen speziellen Fall, assistiere, Arzt stellt Medikation ins E-Rezept und geht schon. Patient voll versorgt, tschüss.
Worin sich aber alle klar waren, war die Forderung, bitte die Ressourcen nutzen, die es schon gibt.
Und nicht zuletzt haben wir viele Appelle gehört. Appelle an die Entscheidungsträger, also an die Menschen, die im konkreten Fall Finanzausgleichsverhandlungen führen. Da gibt es die klare Aufforderung, bitte nicht mehr in Geldtöpfen und Silos zu denken, sondern sich an den vielen aktuellen Notwendigkeiten zu orientieren und die teilweise ja schon sehr gut im Zielsteuerungskatalog formulierten Ziele heranzunehmen und zügig umzusetzen, wie uns Standortanwalt Alexander Bierach aufzeigt.
Die Diskussion geht leider hier sehr stark immer nur ums Geld. Aber mir würde der Ansatzpunkt besser gefallen, wenn ich den Zielsteuerungskatalog hernehmen würde, weil dieser Zielsteuerungskatalog eine der klügsten Sachen ist, die in den letzten Jahren eigentlich angedacht wurde. Wenn ich versuche, gemeinsam ein Ziel zu definieren und den Weg dorthin zu suchen, dann wird sich's am Schluss für den Menschen rechnen, für den Patienten, aber vor allem werden auch diese leidgeprüften Kostensteigerungen, die wir immer wieder umsehen, wahrscheinlich zurückgehen.
Laut ihm braucht es auch eine klare personelle politische Verantwortung für die Themen, die vorangetrieben werden müssen. Um zu besseren politischen Entscheidungen zu kommen, möchte ich auch noch zwei Überlegungen von Professor Markus Hengstschläger einfließen lassen.
Also prinzipiell muss man ja sagen, dass die politische Arbeit wirklich hier nur der Rahmen ist. Und es ist ein Kreislauf, um den es mir hier geht. Dieser Kreislauf schaut für mich so aus. Und gerade beim Gesundheitswesen und bei allen Komponenten, die das Gesundheitswesen ausmacht, ist dieser Kreislauf so enorm wichtig. Die Wissenschaft muss erklären, was ist Stand des Wissens. Das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen bereit sein zu sagen, eigentlich wäre das aktuell der richtige Ansatz in der Therapie, in der Prophylaxe, wo auch immer. Medien müssen dieses Wissen, ich sage es jetzt einmal ein bisschen überspitzt, in die Sprache der Bevölkerung übersetzen können. Und dann muss sich jede und jeder eine Meinung bilden können in einem Land und sagen können, das wollen wir, das wollen wir nicht, dafür sind wir bereit, das und das zu tun, aber das würden wir eigentlich gerne anders haben. Und am Ende des Tages, der demokratische Prozess muss dazu führen, dass man die Politik dann auch, ich sage jetzt einmal, ermächtigt, nämlich durch seine Stimme, zu sagen, okay, vertret diese Position. Ich glaube, es gibt so etwas wie gerichtete Bildung und gerichtetes Wissen. Das sind Dinge, wo wir sagen, wir kennen das Problem hatten wir schon einmal. Und wir können diese Lösung, die wir schon haben, gerichtet für dieses Problem auch anwenden. Und gerade in einem Gesundheitswesen, gerade im Bereich der Medizin, gibt es diese Dinge. Und die soll man nutzen, die soll man verhindern. Und gleichzeitig gibt es aber eine ganze Reihe von Dingen, die sind ungerichtet. Das heißt, wir müssen ungerichtet aufgestellt sein und sagen, du, da können aber Dinge kommen, so genau kann man das nicht voraussagen. Und da müssen wir dann, jetzt sind wir wieder bei meinem Thema, diese Lösungsbegabung haben, zu sagen, du, ich habe keine Sorgen, weil ich so aufgestellt bin, dass auch Dinge kommen können, die konnte ich nicht voraussagen, aber ich reagieren kann und Reaktionsfähigkeit im System habe. Das heißt, ich glaube nicht, man soll alles flexibilisieren und alles in Frage stellen. Noch einmal, da müssten wir das Rad auch in jeder Generation wieder neu erfinden. Das wollen wir nicht, sondern das haben wir erfunden und das wenden wir an. Und dann gibt es eben dieses Ungerichtete und da sage ich jetzt schon, weil Sie das auch ansprechen, sind wir da in Österreich gut aufgestellt, wenn es um diesen anderen Bereich geht. Und das kann man ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Wir sind kein Innovation-Leader-Land. Es gibt Länder, die gerade bei den Ideen, Neuland betreten, Innovation und so weiter sehr, sehr stark sind. Österreich ist stark, aber nicht sehr, sehr stark und da ist Luft nach oben.
Damit sind wir jetzt am Ende des Teils, wo wir noch einmal die Visionen und die Schritte dahin Revue passieren lassen und kommen zu unserem sogenannten Call to Action, also warum wir handeln müssen bzw. was passiert, wenn wir nichts tun. Und auch wenn es vieles gibt, worauf auch unsere Gesprächspartner stolz sind und worauf wir aufbauen können, zum Beispiel, dass es diesen allgemeinen Zugang für alle gibt zum Gesundheitswesen, die gut ausgebildeten Fachkräfte, gab es doch einige warnende Worte und die wollen wir hier noch einmal in Erinnerung rufen.
Wie immer, wenn Ressourcen knapp werden, beginnt ein gewisser Verteilungskampf und ich würde mal meinen, dass wir uns da jetzt befinden. Wir sind wieder auf einem Weg in eine gewisse Entsolidarisierung und jeder versucht hier ein Terrain zu gewinnen und seine Interessen hier auch entsprechend zu platzieren, damit man in die Zukunft gerichtet, ja, gesettelt ist oder beziehungsweise zumindest so weit gerüstet ist, dass man wirklich noch, ja, das, was man gelernt hat, auch leben kann.
Dieses Zentrieren auf diese Krankenhausmedizin und das Vernachlässigen auch der niedergelassenen Medizin plus Vernachlässigung von Prävention ist, glaube ich, ein sehr teures Vergnügen, das wir uns leisten. Also wenn das jetzt so weitergeht, wie es jetzt läuft im Gesundheitssystem und man so ein bisschen mittendrin ist, also einerseits ist es ein bisschen eine Art von Erschöpfung, ja, weil man ja eben weiß, dass es sehr viele Win-Win-Geschichten gibt und es reagiert niemand drauf. Das zweite ist eine gewisse Frustration, eben auch aus dem Grund, weil eigentlich so die Vernunft sozusagen ja offensichtlich nicht so entscheidend ist bei vielen Entscheidungen, die getroffen werden. Und es ist ein bisschen traurig, ja, weil wir haben schon das Gefühl, also ich mache ja schon sehr lange Medizin und ich habe schon das Gefühl, dass es besser war. Also es haben sehr viele. Also es war definitiv besser. Das hätte ich mir nie denken können.
Ich glaube, als Ereignis braucht es einen Crash, dass alle aufwachen. Und der beginnt. Der Crash kommt. Zweites, eine Professionalisierung. Drittens, eine Ehrlichkeit. Viertens, eine Wertschätzung gegenüber den im Gesundheitssystem arbeitenden Menschen. Und ich traue mir das Wort Zentralisierung hier in diesem Zusammenhang nicht zu sagen. Aber es kann nicht sein, dass in 9 verschiedenen Bundesländern, weil das ist ja meistens ein Moloch, ja, aber es kann nicht sein, dass in 9 verschiedenen Bundesländern die Refundierung eine andere ist, die Verschreibung eine andere ist, was ich verschreiben kann und auch die Medizin mittlerweile auch eine andere ist.
Es wird wie in vielen Bereichen wieder nur privat gehen. Privatwirtschaftlich ist aber nicht mein Plan A, weil ich mir denke, wir brauchen eine Versorgung mit der E-Card für alle Österreicherinnen. Genau.
Es gibt in den USA ein AC Wellness, dahinter versteckt sich Apple Care, und das ist ein Krankenhaus, das de facto das, was ich vorher skizziert hat, mehr oder weniger schon umsetzt.
Wie stiefmütterlich wird der ganze Präventionsbereich in Wahrheit behandelt? Wie wichtig wäre es und wie viele Probleme könnten wir lösen? Da nur eine Zahl, weil das, wie gesagt, in meinem angesprochenen Buch, das ich gemeinsam mit dem Professor Bachel und der Frau Magister Fieser geschrieben habe, raus aus der Pflegefalle auch behandelt wurde. Wir haben festgestellt, dass in Österreich ab 65 22% der Menschen Pflegefälle sind, weil Pflegegeldbezug also. Wir geben gleich viel aus wie Schweden oder Dänemark pro Kopf im Gesundheitsbereich. Die haben aber ab 65 nur 8%. Die Antwort auf die Frage, die jetzt alle stellen, wie machen das die Dänen? Die setzen mehr auf Prävention.
Ja, wir hoffen, dass diese Worte Gehör finden und auch all die guten Ideen, die wir im Laufe dieser 10 spannenden Gespräche gehört haben. Was wir versprechen können, ist, dass wir von 11. bis 13. Mai in Schladming zusammenkommen mit allen Entscheidungsträgern, die gerade an diesen Themen arbeiten. Wir freuen uns dort auf spannende Diskussionen und auf möglichst konkrete Umsetzungsschritte.
Bis dahin alles Gute und bis bald in Schladming.